Ein erfülltes Leben, voller Liebe, Achtsamkeit, Vertrauen und Gemeinschaft.
Wir versichern dir, du bist gar nicht mal so weit davon entfernt. Weißt du, welche Potenziale noch tief in dir verborgen liegen?
Lass uns in authentischen Gesprächen gemeinsam wachsen, mit Humor, Respekt und Integrität.
Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung. Hallo Open Your Spirit Family und herzlich willkommen zu einer neuen Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung Podcast-Episode. Mein Name ist Navid, für alle, die mich noch nicht kennen, und gemeinsam mit meiner Frau Lisa führe ich diesen Podcast hier schon seit mehreren Jahren mit sehr viel Leidenschaft, um persönliche Stories zu teilen, unzensierte Interviews hochzuladen und natürlich hier und da mal auch mal das ein oder andere Wissensnugget mit hineinfließen zu lassen, um die Herzen zu öffnen, um Inspiration zu schenken und uns gemeinsam immer näher zum Gefühl der Erfüllung zu bringen, was von innen heraus entstehen darf, was von uns kreiert wird, was nur eine Entscheidung entfernt ist, aber so viel zwischen diesen Entscheidungen manchmal gepresst worden ist in unserer Lebenslaufbahn, dass wir jetzt gerade im eigenen Läuterungsprozess nach und nach immer mehr abwerfen dürfen, damit wir feststellen dürfen, wie einfach es eigentlich sein kann, erfüllt zu sein. Diese ganze Erfüllungssuche, wenn du das so nennen möchtest, bringt uns immer wieder an die wildesten Orte. Mich hat es im Januar 2024 einen ganzen Monat lang nach Indien gebracht. Dazu habe ich auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Das bedeutet, es gab eine räumliche Trennung zwischen mir, zwischen meiner Frau, zwischen unserer Tochter, und selbstverständlich war auch da Widerstand in mir drin. Das heißt, der Verstand wollte rebellieren, er wollte eine gewohnte Umgebung halten und wusste auch vielleicht tief in sich drin, was dort auf einen warten könnte. Und der energetische Sog war aber so groß, diese Reise stattfinden zu lassen. Für mich war es das erste Mal alleine reisen, das erste Mal so lange getrennt von Lisa, geschweige denn auch von Loon, nach über 8 Jahren Partnerschaft und jetzt auch 1,5 Jahre Vater sein. Wenn du ein Jahr Schwangerschaft auch noch mit dazu packen möchtest, dann ist Loon schon seit 2,5 Jahren bei uns im Leben. Und trotzdem gab es in dieser ganzen Laufzeit keine so lange räumliche Trennung. Ja, und jetzt war das Calling da. Und in der Podcast-Folge, die ich vor Indien aufgenommen habe, habe ich auch so ein bisschen über die Beweggründe gesprochen, wie diese Energie sich angefühlt hat, die mich aus dieser Komfortzone ziehen wollte und plötzlich irgendwie Indien gerufen hat. Und jetzt bin ich seit einigen Tagen auch schon wieder da, zurück in Deutschland, und darf hier immer mehr landen, wo schon viele wundervolle Prozesse in Gang gesetzt worden sind und ja, die ein oder andere Prüfung auch schon mit dabei war. Aber die Zeit in Indien hat super viel verändert und hat viel in mir bewegt, wo ich sehr dankbar für bin, das Ganze hier wieder mit zurückzubringen. A, erstmal in meine Familie, in mein Wirkungsfeld, auch hier mit Open Your Spirit und natürlich auch feinstofflich hast du überall Einfluss drauf. Wir müssen einfach nur an uns selber arbeiten und schauen, dass wir noch authentischer, noch freier werden. Und so geben wir den weit entferntesten Wesen auf dieser Welt ebenfalls den Raum, selbiges zu tun, so abstrakt das manchmal klingt. Und das Ganze habe ich in einem Insta-Live für euch so ein bisschen zusammengefasst, wo ich Fragen beantwortet habe. Das bedeutet, den Raum habe ich nicht selber gestaltet, sondern wie immer bei den Insta-Lives haben wir gemeinsam gestaltet. Ihr habt eure Fragen mit reingebracht und ich habe versucht, euren Bedürfnissen bestmöglich gerecht zu werden. Ihr habt gefragt, nochmal, warum bin ich nach Indien? Was waren meine größten Erkenntnisse dort? Wo bin ich alles in Indien gewesen? Und warum bin ich überhaupt an diesen jeweiligen Orten oder an dem jeweiligen Ort gewesen? Wie sah mein Tagesablauf dort aus? Und. Und ich nehme euch da mit, vor allem auf dieser persönlichen Ebene, und teile da auch eine sehr wertvolle Geschichte, vielleicht sogar auch meine wichtigste Geschichte zum Thema Indien, wie das Ganze im Jahr 2019 schon zu mir gekommen ist, wo ich noch Bodybuilder war, gerade Profi geworden bin, noch Steroide genommen habe und absolut identifiziert war mit meiner Karriere, die ich dort immer weiter ausdehnen und ausmelken wollte, bis dann plötzlich die Spiritualität in mein Leben gekommen ist und mich in eine andere Richtung gezogen hat. Ja, da war trotzdem, obwohl diese Engstirnigkeit immer noch bei mir da war, sehr viel Platz für Magie, und man konnte das Ganze nicht leugnen, und sie war so präsent, dass sie mein Verstand so sehr weggesprengt hat, dass ja nichts anderes mehr möglich war, als mehr in diese Richtung zu gehen. Und deswegen hat es mich auch sehr gefreut, diesen Raum hier heute zu nutzen, um auch diese Geschichte mit dir zu teilen. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Ich freue mich sehr auf alles Weitere, was 2024 noch kommt und auf diese tiefe, tiefe Demut, die ich verspüre nach dieser Zeit in Indien bezüglich dieser ganzen Geschenke, die ich empfangen durfte. Und ja, empfinde tiefe, tiefe Vorfreude, das auch mit dir hier zu teilen. Deswegen danke, dass du hier bist. Danke, dass du weiterhin auch mit dabei sein wirst. Und ganz viel Spaß mit dieser heutigen Tonspur des Insta-Lives. Drei Wochen ging es für mich nach Indien auf Reise und ich habe viele, viele Nachrichten bekommen hier auf Instagram. Warum bist du da? Was machst du da? Und. Und ja, ich hatte vor Indien eine Podcast-Folge aufgenommen, wo ich so ein bisschen was erzählt habe, was die Intention war und was mich da vielleicht erwarten könnte. Und das ist jetzt so ein bisschen das Ganze, um die Energie zu schließen. Und nochmal, ich bin nicht hier, um irgendwas selbst zu kreieren oder zu schaffen, sondern wir kreieren diesen Raum hier gemeinsam. Das heißt, eure Fragen und eure Impulse bestimmen jetzt, wie die nächsten Minuten hier passieren werden. Okay? Die erste Frage war, wo war ich in Indien? Ich bin nach Bangalore geflogen und von Bangalore ging es 3 Stunden nördlich nach Puttaparthi. Puttaparthi ist eine kleine Stadt, eine sehr heilige Stadt. Nur ein Guru, sein Name ist Sai Baba, 83 Jahre lang sehr stark gewirkt hat. Dort zur Schule gegangen ist, dort geboren ist und sehr Magisches einfach bewirkt hat und dann dieses Ashram dort auch gebaut hat, beziehungsweise bauen lassen hat, Millionen von Anhängern hat. Selbst die Präsidenten, Politiker, die Leute, die dort ganz, ganz hochgestellt sind, folgen ihm und selbst nachdem er den physischen Körper verlassen hat und lassen sich von seinen Hinterlassenschaften auf spiritueller Ebene, auf geistiger Ebene, auf physischer Ebene einfach inspirieren und weiterhin leiten, weil das ganze Ziel einfach Zusammenhalt ist, eine neue Menschheit, ein bewussteres Sein, was die Trennung durchblickt, die Illusion der Trennung und dementsprechend an das wahre Potenzial des Menschseins herankommt und da herrscht einfach ein goldenes Zeitalter. Für mich war das eine Riesenehre, dass ich da in diesem Ashram sein konnte. Ich wollte eigentlich auch rumreisen, und eine abenteuerhafte Stimme in mir drin hat auch gesagt, hey, das sind mögliche Ziele, wo du noch hin kannst. Ich hatte viele Freunde und Bekannte, die schon in Indien waren und mir viel zukommen lassen haben, wo es für mich hingehen kann, Kontakte weitergeleitet haben. Aber wie es dann so sein sollte, habe ich immer wieder mein Aufenthalt verlängert und ich war dann die kompletten 3 Wochen in diesem Ashram in Puttaparthi. Das einmal kurz und knackig zu der Frage. Von derselben Person die nächste Frage. Aber ich habe gesagt, ich gehe chronologisch durch, war es einfach schneller. Was hat dich genau zu diesem Ort in Indien hingezogen? Das ist jetzt eine Frage, wo ich ein bisschen ausholen darf und wo es auch sehr privat wird. Aber ich bin mir sicher, dass ich das erlebt habe, um auch darüber zu sprechen und auch das zu teilen. Vorab, bevor ich auf diese Frage aber eingehe, ich war letztens auf einem Kindergeburtstag und ein Familienmitglied von mir hat eine neue Partnerin und ich habe dann gefragt, hey, was macht deine Partnerin beruflich? Und er hat dann gesagt, hey, sie ist die Schnittstelle zwischen den Künstlern und den Firmen, weil es immer so schwierig ist, mit dem Management zu kommunizieren. Und wenn jetzt eine große Firma zu dem Star kommen will und ein Branding stattfinden lassen möchte für irgendein Produkt, dann ist sie die Schnittstelle, um die Kommunikation zu vereinfachen. Und ich habe dann gesagt, wow, interessant, falls du ein Bild davon bekommen möchtest, was ich beruflich mache, ist es genau das Gleiche. Ich fliege nach Costa Rica, ich fliege nach Mexiko, ich fliege nach Indien und begebe mich da in ganz neue Kulturen, in alte Bräuche, in Räume, die in unserer europäischen Welt im Mainstream einfach verloren gegangen sind, um dann wieder zurückzukommen und diese kommunikative Schnittstelle dieser zwei Welten einfach darzustellen. Das war das erste Mal, jetzt nach Indien auch, wo ich für mich eine klarere Formulierung gefunden habe, was ich wirklich mache. Das ist total interessant. Und das war so ein Groschen, der auch irgendwie so ein bisschen gefallen ist. Es fühlt sich absolut richtig an. Auch in Indien wurde ich mal gefragt, was machst du beruflich? Womit verdienst du Geld? Und das, was wir hier gerade machen, ist da einfach Normalität. Das ist Standard. zumindest in den Ecken, wo ich einfach unterwegs war. Natürlich gibt es auch da andere Pole und Materialismus und auch viel Westliches ist rübergeschwappt. Das habe ich auch viel gespiegelt bekommen. Aber bei 1,5 Milliarden Menschen hast du wirklich mehrere hundert Millionen Anteil von Menschen, die für die das normal ist, wenn du sagst, du bist nicht deine Persönlichkeit, für die das absolut Standard ist, wenn sie sich mit ihrer Seele verbinden, selbstlos zu sein und. Lange Rede, kurzer Sinn. Für mich ist es so ein bisschen eben die Schnittstelle zu sein und deswegen ist eine Art und Weise, diese Brücke zu bauen zu diesen Welten, die vielleicht nicht für jeden von uns erreichbar sind, weil nicht jeder das Geld, die Möglichkeit, die Zeit, den Mut hat, nach Costa Rica zu reisen, nach Mexiko zu reisen, nach Indien zu gehen, ist einfach Open Your Spirit unter anderem auch dafür da, um diese Brücken zu schlagen und dieses verlorene Wissen und diese Kulturen auf einer sehr harmonischen Art wieder hier mit nach Deutschland, nach Europa zu bringen. Und ihr seid einfach die, die es dann empfangen. Und wir sind dann gemeinsam aber die, die es dann wieder aufblühen lassen und kreieren. Und deswegen ist auch die Energie so stark da, über diese Erfahrungen immer wieder zu sprechen. Das ist die einzige Intention. So, was hat mich genau zu diesem Ort Indien hingezogen? Ich habe gesagt, ich muss ein bisschen ausholen, wenn ich darüber spreche, weil die ganze Reise schon vor 5 Jahren begonnen hat. Und zwar im Juni 2019. Und da habe ich die Geschichte auch mal auf Instagram geteilt. Aber da war Navid noch ein Bodybuilder, der gerade am Höhepunkt seiner Bodybuilding-Karriere war, gerade Profi geworden ist, noch Steroide konsumiert hat, 1 bis 2 Kilo Fleisch am Tag gegessen hat, absolut unachtsam und unbewusst auf vielen Ebenen noch war, aber trotzdem immer ein sehr großes, offenes Herz hatte und auch empfänglich war für diese Ebenen. Und so hat irgendwie das Universum für mich bestimmt, dass ich 2019 bereit war, etwas zu empfangen, womit ich erstmal gar nichts anfangen konnte. Und ich teile diese private Geschichte jetzt mit dir, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass jeder von uns mal so magische Momente erlebt hat oder vielleicht jetzt auch, nachdem diese Geschichte gehört wird, mehr Achtsamkeit dafür einkehrt, wenn man diese magischen Momente im Leben empfangen sollte. Es ging für mich nämlich mit Lisa gemeinsam auf eine kleine Urlaubsreise nach Kroatien, nach Pula. Wir wollten uns eine Auszeit zwischen den Wettkämpfen gönnen, wo wir schon 4, 5 Wettkämpfe gemacht haben, was schon viel ist, und danach auch nochmal 2, 3 Wettkämpfe machen wollten im Bodybuilding, im Leistungssport. Und Lisas Mutter hat dann für uns, weil sie ist mitgekommen und auch Lisas Bruder ist mitgekommen, ein Airbnb gebucht auf Pula von der Insel in Kroatien. Und dann sind wir rübergeflogen und hatten uns da, ich glaube, 8, 9 Tage eingebucht. Ich hatte dementsprechend keinen Einfluss auf diese Wohnung, wenn du dann aus der Brille gerade schauen möchtest, während ich diese Geschichte erzähle. Und dort sind wir dann angekommen und jemand hat unten die Tür geöffnet, eine alte Dame, Ende 60, Anfang 70, etwas korpulenter, wackelig auf den Knien, weil sie Knieprobleme hatte, rot gefärbte kurze Haare, kroatischer Abstammung, serbischer Abstammung, und hat uns mit einem dicken Grinsen willkommen geheißen, dass wir rein dürfen. Und sie hat gesagt, ja, ihr habt mit meiner Schwiegertochter über Airbnb kommuniziert. Oben in der zweiten Etage ist die Wohnung, geht einfach die Treppen hoch. Wenn ihr was braucht, sagt ihr mir Bescheid. Eine Sache nur, bitte wundert euch nicht, manchmal hier im Treppenhaus riecht es nach Räucherstäbchen. Freunde kommen, wir meditieren ab und zu ein bisschen, deswegen wundert euch da nicht. Alles klar, Räucherstäbchen kannte ich schon von meiner Mama, alles cool. Wir sind hochgegangen, haben uns eingelebt und die ganzen 8, 9 Tage haben wir eigentlich nichts mit der Dame zu tun gehabt. Sie kam einmal nur hoch mit ihren kaputten Knien, um uns Kuchen zu bringen, den wir dann gegessen haben, den sie dort hatte für Gäste. Und dann ist sie auch wieder verschwunden. Am letzten Tag, als wir abreisen wollten, mussten wir unsere Koffer bei ihr in die Wohnung reinbringen. Sie hat ganz unten gewohnt, im Erdgeschoss, weil unser Flug später war. Und sie gesagt hat, hey, lasst die Dinge doch hier, geht nochmal in die City, esst was und kommt dann wieder. Und dann haben wir die Koffer reingebracht und sie hat irgendwie zu jedem so ein bisschen was gesagt. Sie konnte ganz gestückelt Englisch sprechen, hat aber auch Französisch gesprochen, wir haben ein bisschen miteinander Französisch gesprochen. Das, was ich noch konnte aus meiner Schulzeit, ist meine Lieblingssprache, auch wenn ich sie nicht mehr so flüssig beherrsche. Und dann kam sie irgendwann bei mir an und ist dann alle einmal durch und hat mir in die Augen geschaut und hat gesagt, Navid, you are very special. You are a very special one. Irgendwie sowas hat sie gesagt. Dann hat sie mir nur ganz tief dabei in die Augen geguckt. Und ja, Navid von damals habe ich eben geteilt, Leistungssportler, gerade Profi geworden im Bodybuilding, voll mit seinem Körper identifiziert und all diesen Dingen, die wir alle kennen. Und war dann so ein bisschen verwirrt, hat es aber empfangen, hat gut getan, ist auch rein. Aber dann sind wir los in die Stadt und ich habe zu Lisa die ganze Zeit gesagt, was hat die damit gemeint? Warum hat sie zu mir gesagt, you're very special? Was steckte dahinter? Lisa hat gesagt, keine Ahnung. Dann habe ich gesagt, ja, aber warum sagt die das in diesem Moment? Dann sagt die, pass auf, Navid, wenn wir später zurück in die Koffer abholen, frag sie doch einfach. Dann sind wir zurück und wollten die Koffer abholen und irgendwie war ich so ein bisschen aufgeregt. Kann ich sie jetzt fragen, kann ich sie nicht fragen? Und dann hat jeder seinen Koffer rausgeholt und ist raus. Ich bin auch raus und dann habe ich mich nochmal umgedreht und gesagt, hey, Mira, ich habe eine kurze Frage, darf ich nochmal kurz reinkommen? Und war auch verblüfft, dass sie direkt gesagt hat, ja, komm rein und die Tür auch hinter sich zugemacht hat. Also sehr intim und auch sehr offen. Sie kannte mich eigentlich gar nicht, hat mich trotzdem in ihr Haus gelassen, habe ich in die Augen geguckt und gesagt, hey, ich habe eine kurze Frage. Und sag, ja, was bitte? Ich sage, warum hast du eben gesagt, you are very special? Und dann hat sie mit ihrem Englisch, was sie hatte, eben erklärt, was sie sieht und warum sie das Ganze gesagt hat. Und die Worte und die Energie und das, was mir zugeteilt worden ist, hat mich plötzlich gebrochen. Das bedeutete, ich habe angefangen zu weinen, wie ein Baby. Ich wusste selber nicht warum. Nochmal, ich war der starke Bodybuilder, trotzdem offenes Herz, emotional angebunden, allem drum und dran, aber selten habe ich in meinem Leben so geweint und sowas für mich erlebt, was mich auf einmal so überwältigt hat. Ja, und dann hat sie auch angefangen zu weinen. Und wir haben irgendwie eine ganz, ganz tiefe Connection gefühlt. Und haben uns dann umarmt. Und ich hatte eine Kette von mir an. Das war so ein Kompass, der mir immer gesagt hat, Richtung ist wichtiger als Geschwindigkeit. Ich hatte den bei jedem Wettkampf mit dabei, hatte die Kette immer an, eine silberne Kette. Und dann habe ich zu ihr gesagt, bitte dreh dich kurz um. Hat sie sich umgedreht, dann habe ich ihr die Kette rumgemacht und dann hat sie sich wieder umgedreht und hat ihre Hände drauf aufgelegt. Hat sich sehr gefreut. Ich habe gesagt, das möchte ich gerne irgendwie hier lassen. Mein Verstand hat gesagt, hey, das kannst du nicht machen, das ist dein Glücksbringer. Aber irgendwas in mir drin hat gesagt, ich möchte gerade irgendwas hier lassen und ich habe gerade nichts anderes. Und das war das Einzige, was mir materiell ein bisschen wichtig war und was ich einfach da sein lassen wollte. Sie hat sich bedankt, sie haben uns nochmal umarmt und hat gesagt, warte einen Moment. Und ist dann ins Wohnzimmer gegangen und kam dann wieder mit einem Foto. Und auf diesem Foto war sie zu sehen, wie sie auf Knien war. Und wie ein Guru über ihr stand, mit so Haaren, mit so einem Afro und einem orangenen Gewand und ihr irgendwas gegeben hat und sie einfach nur in tiefster Demut vor ihm gebeugt war und seine Liebe, seine Aufmerksamkeit in dem Moment genossen hat, empfangen hat, seine Blessings und hat mir das gezeigt und hat irgendwie gesagt, das ist Sai Baba, das ist mein Guru. Und ja, ist 2011 verstorben, hat seinen physischen Körper verlassen. Aber er ist irgendwie in meinem Leben sehr präsent, allem drum und dran. Und ich stand dann da und wusste gar nicht, warum teilt sie das jetzt mit mir? Warum sagt sie das? Keine Ahnung. Und habe es einfach nur dankend angenommen. Ich dachte mir, okay, wollte sie jetzt irgendwie mit mir teilen, war irgendwie wichtig für sie. Ist immer spannend, wenn man rückwirkend schaut, wie engstirnig man eigentlich ist, ne? Und wie klare Signale und Zeichen falsch deutet oder übersieht, einfach weil das Bewusstsein noch nicht bereit dafür ist, das reinzulassen. Ich habe mich verabschiedet und bin raus und bin zum Taxi und dann hat Lisas Mama zu mir gesagt, hey, dreh dich nochmal um, sie ist nochmal zur Tür, sie weint und winkt und alle haben irgendwie mitbekommen, dass irgendwas Emotionales passiert. Alle haben es auch respektiert, nicht interveniert, aber gesagt, dreh dich nochmal um und wink nochmal. Ja, Mira sagt nochmal tschö. Ich habe mich umgedreht, mich verabschiedet, bin ins Auto eingestiegen, habe meine Sonnenbrille aufgezogen und habe die 20, 30 Minuten Fahrt zum Flughafen durchgehend geweint. Auf der Rückbank waren Lisas Bruder, Lisas Mama und Lisa. Alle waren ruhig. Niemand hat irgendwas gesagt. Ich habe einfach nur geweint und sind dann am Flughafen angekommen. Und auf dieser Fahrt zum Flughafen, das war auch das, was ich mit Lisa geteilt habe, hat sich das so angefühlt, als wenn ich jemanden getroffen habe, den ich sehr, sehr lange, wie lange, keine Ahnung, aber nicht mehr gesehen habe, der mir sehr wichtig war oder eine besondere Rolle für mich gespielt hat. Und jetzt die Möglichkeit hatte, wieder auf diese Seele zu treffen, aber nur einen kurzen Augenblick von 5 Minuten hatte und wir dann wieder getrennt wurden voneinander. So hat sich das für mich angefühlt in diesem Moment, obwohl ich, wie gesagt, mit diesen ganzen Themen weniger anfangen konnte. Und bitte schreibt gerne was in die Kommentare, wenn es ein bisschen too much ist. Ich versuche es wirklich irgendwie Instagram gerecht zu halten, diese Geschichte. Gibt es einfach vieles, was ich hier gar nicht teilen kann. Aber ich glaube, bisher passt das alles von der Sprache her. Genau, und dann ging es zum Flughafen und noch am Flughafen. War ein Café und normalerweise setzen wir uns immer, wenn wir reisen, im Flughafen hin und trinken Kaffee miteinander, essen nochmal was, bevor es abgereist wird. Aber ich konnte das nicht. Es war mir alles zu viel. Ich musste auf eine Wiese gehen, habe mich hingelegt, die Wolken angeschaut und Musik gehört und irgendwie so ein bisschen reflektiert, was ist eben gerade passiert. Ich konnte es nicht richtig zuordnen. Wir sind nach Deutschland geflogen und meine Wettkampfsaison ging weiter. Und ich habe versucht, das Ganze auszublenden und zu ignorieren. Ne? Pustekuchen. Der Eintritt in die spirituelle Welt ist kostenlos. Wenn du aber aus dieser Welt wieder austreten möchtest, ist das mit einem sehr hohen Preis verbunden. Das ist das Spannende daran. Ein sehr, sehr wichtiges Zitat, was ich mir immer wieder vor Augen halte und für mich mitgenommen habe. Das heißt, mein Eintritt in diese spirituelle Welt war kostenlos. Du hast es empfangen. Aber es zu ignorieren und so zu tun, als wäre es nicht passiert, kostet. Und zwar, du leidest. Und so habe ich von Monat zu Monat gemerkt, hey, irgendwie läuft gerade alles nicht rund, körperlich, psychisch. Der Sport, der macht mich nicht mehr glücklich. Ein Riesenshift hat in meinem Leben stattgefunden. Und ich hatte das ganze Thema aber ausgeblendet. Ich hatte da gar keinen Bezug mehr zu. Bis dann irgendwann Ende 2019 diese spirituelle Welt für mich so ein bisschen mehr geöffnet wurde, weil ich mich auch für Pflanzenmedizin geöffnet habe, was so der Startschuss für meine Reise war, um mir so ein bisschen Öffnung zu geben, um aus meiner Engstirnigkeit rauszukommen und erstmal zu erfahren, hey, da ist mehr. Und da war ich irgendwann, nachdem ich auch die Identität des Bodybuilders losgelassen habe, ich möchte das nicht zu weit ausholen, da habe ich schon in der Vergangenheit häufig genug drüber gesprochen, habe ich dann gesagt, hey, da war doch was im Juni. Und da muss ich nochmal Kontakt aufnehmen zu ihr. Und ich hatte, als ich auch auf dem Heimweg noch war, im Juni, von der Wohnung in Pula zum Flughafen, auch mal gegoogelt, wer ist überhaupt Sai Baba, wer ist dieser Guru? Und das Einzige, was ich im Internet gefunden habe, ist, war ein Guru in Indien, der wohl Kinder vergewaltigt hat oder handgreiflich wurde Kindern gegenüber und so weiter. Das ist das, was du dann im deutschen Internet direkt erstmal liest. Und deswegen habe ich das auch ausgeblendet und dachte mir, was ist das für ein, warum, ja, wofür, wenn im Internet doch steht, dass der sowas gemacht hat. Wie kann sie den dann feiern? Deswegen war es ausgeblendet. Und Ende 2019, Anfang 2020, wie gesagt, öffnete sich das Ganze so bei mir und ich habe gesagt, hey, ich muss da wieder den Kontakt aufsuchen, habe Lisas Mutter gefragt, hey, du hast ein Airbnb gebucht, kannst du mir nochmal den Kontakt weiterleiten? Die hat gesagt, hey, irgendwie finde ich das nicht mehr beim Airbnb, ist nicht mehr abrufbar, ist weg. Okay, dann habe ich gesagt, pass auf, dann ist die einzige Lösung, jetzt irgendwie an den Kontakt ranzukommen, von dieser Frau auf Airbnb zu gehen und alle Airbnbs in Pula durchzuklicken und zu schauen, dass ich vielleicht das Gleiche sogar nochmal finde. Ich bin auf Airbnb gegangen und tatsächlich hat es nur eine halbe Stunde gedauert und ich habe genau dasselbe Airbnb wieder gefunden, habe eine Nachricht hinterlassen, hey, hier ist Navid, im Juni waren wir da. Und ich hatte eine spezielle Verbindung zu Mira. Ich weiß nicht, ob sie sich noch an mich erinnert. Ihr habt bestimmt viele Leute da. Aber falls sie noch interessiert daran ist, ich würde gerne Kontakt zu ihr aufbauen. Und die Schwiegertochter von ihr hat mir geschrieben, hey, ich habe mit Mira gesprochen. Sie erinnert sich sehr an dich und wäre super offen, mit dir wieder Kontakt aufzunehmen. Und bei Airbnb gibt es die Schwierigkeit, du kannst keine E-Mail-Adressen und auch keine Nummern weiterleiten, damit du keine privaten Deals machst. Und dann musste ich herausfinden, okay, wie kann ich jetzt über Airbnb hinaus mit dieser Dame irgendwie in Verbindung gehen, ohne dass ich jetzt eine Buchung stattfinden lassen muss. Und so ging es dann darauf hinaus, dass ich jede Zahl einzeln abschicken musste und dann Enter drücken musste. Ja, auch eine lustige Story, das heißt, es war dann Plus, Enter, 4, Enter, 9, Enter und dann meine Telefonnummer, die ich jetzt nicht jetzt durchgehe mit euch. Und ein paar Minuten später habe ich eine WhatsApp-Nachricht erhalten mit dem Kontakt von der Dame und wurde dann mit ihr über WhatsApp weitergeleitet. Und seitdem, seit Ende 2019, Anfang 2020, haben wir eigentlich fast jeden Tag Kontakt. Ja. Und sie war, um die Frage jetzt auch zu beantworten, die Türöffnerin, warum ich zu diesem Ort nach Indien gegangen bin. Denn 4 Jahre später war ich bereit, nach Indien zu reisen. Und sie hat mir gesagt, hey, mach in Indien, was du willst. Geh die erste Woche in Sai Babas Ashram, schau dir das Ganze an und danach geh zu Sadhguru nach Coimbatore in sein Isha Center, der ist noch am Leben, oder zum Sri Sri Ravi Shankar Guru, die sind alle noch am Leben, die sind vielleicht greifbarer. Normalerweise ist es egal, ob jemand noch physisch da ist oder nicht, die Energie wirkt da. Aber sie hat gesagt, mach die erste Woche da bitte, versprich mir das und mach danach, was du willst. Ich sage, versprochen, mach ich. Und dann bin ich dahin und wollte nach 24 Stunden eigentlich schon weg. War so viel Rebellion in mir drin. Das war eine unfassbar intensive Reise. Und dann habe ich verlängert, dann habe ich doch wieder verlängert und doch wieder verlängert. Und am Ende bin ich die ganzen 3 Wochen da geblieben, weil ich dort alles bekommen habe, was ich brauchte. Ja? Ich brauchte nicht rumreisen, ich brauchte nirgendwo hin. Irgendwann bist du an einem Punkt, wo du alles nur noch auf das eine ausrichtest. Und wenn du das eine doch dort kriegst, was in unseren Filmen, wenn jemand sagt, du denkst doch nur an das eine, denkt man immer, ist Sex mit gemeint, aber Was ist denn damit Befreiung gemeint ist, innere Befreiung? Ja, Gott, Liebe, Alleinsbewusstsein, was auch immer. Und dort habe ich alles bekommen, was ich wollte. Und wurde sehr belohnt, wofür ich sehr dankbar bin. Und in tiefster Demut hier gerade einfach zu euch spreche, um vielleicht Inspiration zu geben, auch nochmal aufzubrechen. Es muss nicht immer eine äußerliche Reise sein, es ist eine innerliche Reise. Du musst nicht in Indien sein. Ja, aber es gibt einfach gewisse Dinge, die dürfen erlebt werden, um wieder mehr Engstirnigkeit zu brechen. So, und das ist die Kurzfassung, warum ich zu diesem Ort nach Indien gekommen bin. Okay? Danke für die Frage. Hast du einen Bezug zu Ayurveda und wenn ja, konntest du etwas Neues kennenlernen? Absolut. Ich habe einen sehr großen Bezug zu Ayurveda. Ayurveda ist nicht nur Ernährung. Ayurveda ist die älteste Weisheit, über 5000 Jahre alt, wenn nicht sogar älter, die beschreibt, wie man ein erfülltes, langlebiges und gesundes Leben für sich führt. Und Gesundheit ist Basis für all unsere Ebenen im Leben, die wichtig sind. Ob das das Berufliche ist, ob das Beziehung ist, ob das unsere spirituelle Anbindung ist, damit wir den vier Grundebenen auch nachgehen können. Ich weiß jetzt leider nicht alle indischen Sanskritnamen. Das erste ist Dharma, das ist so das Gesetz, dem Gesetz nachzugehen, die Pflichten zu erfüllen. Dann gibt es das Karma, das bedeutet positive Sehnsüchte und Begierden zu haben und die für sich zu erfüllen. Dann gibt es noch eine Säule, irgendwas mit A, weiß ich jetzt den Namen gerade nicht, im Ayurveda, die sagt, dass es auch um Wohlstand geht und dass wir auch wirklich Materielles haben dürfen, ohne Anhaftung und es für gute Dinge einfach einsetzen. Und dann eben die vierte Ebene ist Moksha, also Liberation, innere Befreiung, die spirituelle Ebene. Und für all diese Grundlagen ist Gesundheit die Basis. Und Ayurveda ist die Wissenschaft der Selbstheilung, die uns dabei hilft, mit den Elementen zu arbeiten, mit den fünf Elementen, die wieder zu verstehen, die drei Gunas zu verstehen und dies dann in unser Leben zu integrieren. Und Ayurveda war vorher schon sehr stark in meinem Feld und selbstverständlich, wenn du in Indien bist, kommst du auch nicht drum herum, zumindest kam ich nicht drum herum, die richtigen Menschen zu treffen, die mir dort auch super viel weitergeholfen haben und viele, viele Erkenntnisse mitgegeben haben. Absolut. Deswegen ist Ayurveda für mich die wundervolle Basis. Und ich habe heute einen tollen Satz gelesen, aus dem Ayurveda-Buch sogar. Ich hoffe, ich kann es jetzt nochmal abrufen. Und zwar stand da, in Ayurveda werden Philosophie, Wissenschaft und Religion nicht voneinander getrennt. Die Philosophie ist die Liebe zu Gott, ist die Liebe zur inneren Befreiung, ja, zu Moksha. Wissenschaft ist das praktische Entdecken dieses Feldes der Befreiung und von Gott, wenn du weiterhin mit diesem Begriff auch jonglieren möchtest, wenn du das kannst in deinem System und das nicht als irgendwas abstempelst, was wir eben vom Programm her mitgegeben bekommen haben. Und Religion ist die Erfahrung. Ist die Erfahrung dieser Energie. Und so hängen all diese drei Ebenen im Ayurveda miteinander zusammen. Wie gesagt, gibt es immer ein schönes Zitat von, vielleicht teile ich das nochmal die Tage bei mir hier auf Instagram, wenn es passen sollte. Ja, das zu der Frage. Ich hoffe, das war befriedigend. Titel vom Buch teilen. Das ist Selbstheilung durch Ayurveda. Es hat, ich glaube, 416 Seiten. Die Hälfte geht aber eher auf Symptome ein und Herangehensweisen und die erste Hälfte ist halt Erklärung von Ayurveda, von den Elementen, von den Gunas, wo du sehr viel raus mitnehmen kannst. Selbstheilung durch oder mit Ayurveda. 416 Seiten hat es, glaube ich, kannst du bei Amazon kaufen, kostet 29,90 €, wenn ich mich nicht irre. Unbezahlte Werbung hier. Ich habe auch keinen Affiliate-Link oder so. Musst du selber dann schauen. Okay, nächste Frage. Wie hast du die Energie Indiens und den Menschen dort wahrgenommen? Ich kann jetzt nicht allgemein sprechen, weil ich natürlich auch nicht viel örtlich rumgekommen bin. Ich war am Flughafen, habe Flughafen wahrgenommen mit einem müden Körper und einem müden Geist und auch ein bisschen Unsicherheit. Wo geht's jetzt hin und was mache ich jetzt? Weil noch kein Plan stand. Dann ging es erstmal ins falsche Ashram. Anführungszeichen falscher Ashram. Es war auch ein Ashram von Sai Baba, aber der Taxifahrer hat mich eine Stunde südlich statt nördlich von Bangalore in Bindavan rausgeworfen, wo eine kleine Zwischen-Ashram-Station ist. Und dann bin ich da angekommen und dachte, das ist das jetzt. Wurde erstmal nicht reingelassen, weil die Leute dort sehr strikt nach dem arbeiten, was sie auch vorgegeben bekommen. Das heißt, so Sachen wie Ausnahmen und so weiter gibt es dann einfach nicht. Ne? Wenn erst ab 8 Uhr Einlass ist, dann ist ab 8 Uhr Einlass. Und dann muss schon was Magisches passieren, damit du wirklich vorher rein durftest. Ich war um 6.30 Uhr da und dann ist Magisches passiert und ich durfte rein und bin da ein bisschen rumgelaufen. Und irgendwann hieß es dann, ja, ey, du musst eigentlich woanders hin. Ja, und von da aus waren es dann nochmal 4 Stunden Fahrt. Und all diese Ereignisse haben halt eben eine Storyline kreiert, wie ich Indien eben für mich wahrnehmen konnte. Klar, was man über Verkehr hört, ist halt wild, chaotisch, aber trotzdem geordnet. Da passiert einfach nichts, auch wenn die alle so wild fahren. Ja, die Hupe wird dafür benutzt, um zu sagen, weg da oder ich überhole dich jetzt oder hallo. Das heißt, die Hupe ist einfach ein sehr aktives Werkzeug, was dort stattfindet. Sehr voll, sehr viele Menschen, sehr laut. Ein Geruchsmix aus ungewaschenen Körper, aus Gewürzen und aus Abgasen, aber angenehm, nicht unangenehm. Ja, und wenn man sich da hineinfallen lässt, zumindest ist das meine Erfahrung, passiert einfach sehr viel Magie. Es gibt Menschen, die gehen nach Indien und die sind einfach noch nicht ready dafür, die wollen nur Sightseeing machen und bekommen dann auch nur Sightseeing und kommen dann zurück und sagen, Taj Mahal war schön und das war schön und das war cool und die Armut da ist so groß und reden dann eben sehr oberflächlich darüber. Da gibt es Leute, die gehen Sightseeing machen und kriegen dann aber automatisch spirituelle Erfahrungen, einfach weil die Seele reif genug dafür ist und ja, sie da irgendwie hingelockt worden sind mittels dieser oberflächlichen Dinge. Und dann gibt es eben Menschen, die wollen genau deswegen hin, um diese Magie für sich zu erfahren und sagen einfach, Indien, nimm mich. Und das war so ein bisschen das, was Navid für sich erleben wollte. Und deswegen ging es dann für mich dahin. Ich habe gesagt, Indien, nimm mich. Und Indien hat mich dann genommen. Und dementsprechend kann ich einfach nur von mir aus sagen, meine Erfahrung war sehr magisch. Meine Erfahrung war von Fügungen geprägt. Meine Erfahrung war von Vertrauen geprägt, von Hingabe geprägt. Und jedes Mal, wenn du gesprungen bist, obwohl du vergessen hast, dass dir Flügel wachsen, sind dir Flügel gewachsen. Und ich finde das immer so eine schöne Analogie oder auch ein schönes Bild, wenn man sich wirklich mal die Augen schließt und vorstellt, ich stehe jetzt an einer Klippe, die geht 100 Meter tief. Und da ist nur Geröll und Wasser, wilde Wellen, die immer wieder gegen die Steinwand aufschlagen. Es ist windig, dunkle Wolken sind da. Wir dramatisieren das Ganze jetzt so ein bisschen in unserer Visualisierung. Und du stehst da und du sagst dir, ich spring jetzt. Und du hast vergessen, dass die Flügel wachsen. Also jetzt gerade, wo du gerade bist, stell dir vor, du stehst an einer Klippe, genau jetzt. Und jemand steht hinter dir und sagt, spring und dir wachsen Flügel. Und du sagst, du bist ja bekloppt. Mach's mal vor. Und selbst wenn du es vormachst, glaube ich das nicht, dass mir das passieren kann. Weil du bist ja du und ich bin ja ich. Und ich habe sowas noch nie für mich erlebt. Aber du bist dann an dieser Klippe und auch wenn alle Alarmsignale in dir drin sagen, spring nicht, spring nicht, spring nicht, spring nicht, spring nicht, du bist doch verrückt, springst du. Und dann wachsen dir Flügel. Und so hat sich das für mich angefühlt, immer und immer wieder. Tolle Menschen. Die Menschen dort sind, zumindest mit denen ich verkehrt habe, einfach und auch die zugewendet sind zu dieser spirituellen Welt, viel, viel weiterentwickelter als wir. Viel, viel weiterentwickelter. Viel, viel weiterentwickelter. Und man sieht dann eben nur die Armut oder man sieht die Behinderungen, weil zu viel fluorhaltiges Wasser getrunken worden ist oder verdrecktes Wasser und all diese vermeintlich grausamen Dinge. Aber dahinter steckt einfach noch viel, viel mehr. Dahinter steckt viel, viel mehr. Natürlich gibt es auch faule Menschen. Und natürlich gibt es auch Menschen, die einfach in ein gewisses Karma hineingeboren worden sind, wo sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollten. Aber es ist beeindruckend, mit was für einer Hingabe sie das Leben stattfinden lassen. Und es gibt drei verschiedene Arten und Weisen, für sich Erleuchtung zu erfahren. Es gibt Jnana-Yoga, das ist durch Erkenntnis, durch Aneignen von Wissen, das dann irgendwann durch das Selbststudium und die Selbstreflexion und die Kontemplation ein Schalter umgelegt wird und man hinter diesen Schleier dieser menschlichen Erfahrung blicken kann und dann auf zwei Bewusstseinsebenen simultan diesen Moment gerade für sich wahrnimmt, und zwar einmal als Persona, zum Beispiel als Navid, und dann eben einmal als Beobachter des Ganzen, der dahinter sitzt und nichts zu tun hat mit dem, was gesprochen wird, mit dem, was gehört wird und mit dem, was gedacht wird, sondern einfach nur wahrnimmt, was gerade passiert. Dann gibt es die zweite Ebene, das ist Karma-Yoga. Für die westlichen Menschen, auch laut Bhagavad Gita, viele von euch haben ja schon Kontakt zu diesem heiligen Buch auch aufgenommen, die westlich geschriebene Version, weil wir auch vor allem zur Weihnachtszeit einiges darüber geteilt haben und auch Lesungen davon hatten, ist Jnana-Yoga, das bedeutet, dass das Studium als auch Karma-Yoga das zugänglichste. Warum sage ich gleich? Karma-Yoga ist die Art und Weise zu leben, ohne an das Ergebnis anzuhaften. Das bedeutet, ich tue alles, ohne etwas zu erwarten. Ja? Ohne etwas zu wollen. Und ich lasse es einfach passieren, bedingungslos. Und so kann ich nicht enttäuscht werden, so löse ich meine Anhaftung und nach entsteht irgendwann auch dieser Schalter, der umgelegt wird. Und die letzte Ebene, und das ist das, worüber ich gerade gesprochen habe, ist diese Bhakti-Energie, ist diese Hingabe, ist Bhakti-Yoga. Bhakti-Yoga ist, mit in die Wiege gelegt zu bekommen, dass alles und jeder Gott ist. Jeder Stein, jedes Tier und jeder Mensch. Und dass du das die ganze Zeit im Vordergrund hältst. Das bedeutet, in Indien ist das so, wenn ein Bettler, der wirklich was braucht, zu dir kommt und nicht Tourismus gerade ausrauben möchte und Geld haben möchte, dann bedankt er sich nicht bei dir, dass du ihm geholfen hast, sondern in dir drin darfst du dich bei ihm bedanken, dass du helfen durftest. Weil du warst in diesem Moment im Service für Gott. Und diese Bhakti-Yoga-Geschichte ist die stärkst ausgeprägteste Art und Weise zu leben in Indien, was dort stattfindet. Und für uns westliche Menschen ist es einfach so weit weg, auf die Knie zu gehen und sich vor jemandem zu verbeugen, die Füße zu küssen und solch eine Form von Demut auch stattfinden zu lassen. Unser Ego ist einfach zu stark. Das geht nicht so ins System rein. Aber wenn du dann da bist und das für dich erfährst, wird diese Ego-Masse immer weicher und immer weicher und immer weicher. Denn die Menschen dort, vor allem in dem Ashram, wo ich einfach war, haben eine Form zu leben, die sich durch den Guru Sai Baba so etabliert hat, dass du merkst, dass du mit deinem Ego nicht sehr weit kommst da. Das bedeutet, ich müsste jetzt weit ausholen, um das praktisch zu erklären, aber nach und nach merkst du automatisch, dass du immer weniger Kontakt mit dieser Stimme in deinem Kopf aufbaust, weil sie dir einfach nicht weiterhilft, weil sie dich immer wieder spiegeln durch einfach Sein, ohne dass sie irgendwas sagen. Und dadurch merkst du einfach, ich brauche es jetzt gerade nicht mehr. Das heißt, ein Guru ist niemand, der dir dabei hilft, dein Ego loszuwerden, sondern ein Guru oder eine Guru-Energie, die irgendwo herrscht, ist etwas, was dir zeigt, dass du es nicht mehr brauchst. Ja, außer um morgens mit dem Wecker aus dem Bett aufzustehen oder dir eine Mahlzeit zu holen oder über etwas zu kontemplieren. Ja, dafür ist der Verstand ja auch gut, gewisse Entscheidungen zu treffen. Aber für alles andere merkst du dann auf einmal, wird es immer blasser und immer weicher und die meisten von euch kennen das vielleicht ja auch. Ne? Jeder von uns ist ja auch auf einer gewissen Reise, aber dort habe ich das für mich einfach nochmal auf einer ganz neuen Intensität wahrgenommen durch die kollektive Energie, durch die Energie in dem Ashram und all die magischen Ereignisse, die mich dort widerfahren haben. Das zu dieser Frage. Kannst du dir vorstellen, in Indien zu leben? Absolut. Ja. Ich habe von 3,50 Euro pro Tag gelebt. Ja. In diesem Falle im Ashram habe ich in einem Dormitory gelebt. Das heißt, ich habe mit 55 weiteren Menschen wie in so einem Flüchtlingsraum gepennt. Dementsprechend auch der Widerstand am ersten Tag, weil ich kam an in Indien und ich habe mich einfach nach... Die Stimme in meinem Kopf hat gesagt, wow, jetzt hast du 3 Wochen lang kein Kind, keine Arbeit. An dieser Stelle großes Dankeschön an das ganze Open Your Spirit Team, dass ihr mir den Rücken freigehalten habt. Danke an Lisa, dass sie mir den Raum gegeben hat, diese Reise überhaupt stattfinden zu lassen, was nicht selbstverständlich ist. Ich habe keine Verantwortung. Das erste Mal in meinem Leben bin ich nur auf mich alleine gestellt. Und ich wünsche mir gerade einfach nur einen Raum, einem frisch bezogenen Bett, wo ich mich einchecke und mir einfach gönne, mich hinlege, ein bisschen meditiere, ein bisschen Yoga mache und dann schlafen gehe und meine dicke Mütze Schlaf nachhole. Dann kommst du in diesem Ashram an und die erste Prüfung unter anderem war eben, direkt in diesem Dormitory einzuchecken und mit 55 weiteren Menschen da einfach dann direkt zu schlafen, trotz der ganzen Dinge, die einfach präsent waren und der Erwartungshaltungen, da auf so einer dünnen Ledermatratze zu schlafen, keinen Bettbezug zu haben an dem ersten Abend, wo du angekommen bist und irgendwie so ein bisschen rumkommst, Toilette teilst, die absolut dreckig ist und verbraucht war von den letzten Jahrzehnten, 5 Klos und 5 Duschen. Wo einfach ein Wasserschlauch war, mit kaltem Wasser rausgekommen ist. Das heißt, für den westlichen Verstand einfach super unangenehm. Und dafür habe ich 50 Cent die Nacht gezahlt, ja, um da zu schlafen. Und für eine Mahlzeit, wenn ich 3-mal am Tag gegessen habe, was ich in den ersten Tagen gemacht habe, um mich so ein bisschen zu grounden, habe ich in der Western-Kantine, es gab 3 verschiedene Kantinen, eine South Indian, eine North Indian und eine Western-Kantine. Dort habe ich dann in der Western-Kantine ungefähr 1 Dollar, 1 Euro für eine Mahlzeit gezahlt. Und in der North Indian Canteen zahlst du so 50 Cent für eine sehr ausgiebige Mahlzeit mit viel Variation. Und in der South Indian Canteen gibt es immer Reis und Dal, Reis und Beilage. Und da hast du so 15 Cent pro Mahlzeit bezahlt. Und du kannst immer aussuchen, wohin du gehst. Und dennoch, obwohl es nur 3,50 Euro pro Tag waren, habe ich das erfüllteste Leben geführt dort in diesem Moment, weil du alles hattest. Es ging einfach nur um deine Anbindung zu dieser göttlichen Energie und um das Sein und sich treiben lassen. Und du hast nicht viel gebraucht. Und deswegen ist der Lifestyle von vielen Indern, die einfach diesen Weg auch gehen, nicht sehr materiell geprägt, weil sie das durchschaut haben. Ja, dass wir immer von dem einen Kick zum nächsten leben, von der einen Amazon-Bestellung zum nächsten. Von dem einen Geburtstag, wo wir eingeladen sind, zum nächsten. Und wir verwechseln, wir haben beigebracht bekommen, dass das Glückseligkeit ist, wenn wir immer wieder diese kleinen Peaks haben. Aber wahre Glückseligkeit kommt aus dem Innen heraus. Und weil wir es einfach lange nicht mehr erfahren haben, haben wir es vergessen. Und dann vergessen wir, dass wir vergessen haben. Und wir springen von Peak zu Peak. Und dann versuchen wir, den Abstand dieser Peaks so kurz wie möglich zu halten. Das bedeutet vielleicht häufiger zu essen oder sich mehr mit Menschen zu treffen oder noch mehr auf Instagram zu gehen und rumzuscrollen und dies zu machen und Bestellungen und so weiter und so fort, damit wir dauerhaft irgendwie das Gefühl haben, wir sind fast die ganze Zeit auf diesen Peaks unterwegs. Und das ist eben dieses Künstliche. Und wenn du davon loslassen kannst und dann dieser Falle der kapitalistischen Welt und dieses Materialismus ist, entkommen bist oder das Ganze für dich durchgearbeitet hast, durchgespielt hast. Ist ja auch wichtig, das für sich zu erfahren, weil sonst weißt du ja nicht, was du nicht willst. Und nochmal, Geld ist nichts Schlechtes. Materiell ist es nichts Schlechtes. Darf dich nur nicht besitzen. Und du darfst nur nicht denken, dass das das Ding ist. Und dementsprechend kann ich mir sehr wohl vorstellen, in Indien zu leben. Ich habe dort Menschen kennengelernt. Ein Israeli, der dort seit 20 Jahren gelebt hat. Yair war sein Name und der lebt von $4,000 im Jahr in Indien. $4,000 im Jahr. Super geiles Obst, was du da kriegst. Tolles Gemüse. Was brauchst du mehr? Ja, es ist ein sehr, sehr einfaches Leben, ein sehr simples Leben. Ich habe 30 Kilo Gepäck gehabt, habe so 13 Kilo mitgenommen und davon habe ich 10 Kilo nicht gebraucht von meinem Gepäck. Sondern du hast 5 Unterhosen gebraucht, du hast 3 T-Shirts gebraucht und 2 Hosen, damit du eine Wechselhose hattest, wenn du eine gewaschen hast und das reicht. Ja. Wie gesagt, wir haben hier Leute in der Open Your Spirit Community, die haben schon so Erfahrungen für sich gemacht. Aber vielleicht haben sie einfach noch nicht öffentlich darüber gesprochen. Und ich versuche gerade einfach das Ganze so ein bisschen zu teilen, um diese ganzen Vorurteile auch zu brechen. Als ich zurückkam, waren noch die ersten Fragen von Familie und Bekannten und Freunden. Und wie war es in Indien? Ist doch dreckig und dies und jenes und das Wetter und die Luft und sehr viel Prägung. Und ich glaube, das Schönste war einfach, geh selber raus und mach selbst deine Erfahrung. Ich teile gerade einfach nur meine Brille. Ja? Und du siehst die Welt am Ende des Tages ja auch nur, wie du in dir drin selbst eingestellt bist. Du kannst jetzt nach Indien gehen und sagen, was hat Navita eigentlich erzählt? Ja? Ist doch so und ist doch so und ist doch so. Es kommt darauf an, wie du einfach innen drin eingestellt bist. Und wenn du dich schön fühlst, dann siehst du auch Schönheit im Außen. Wenn du innen drin glücklich bist und Glückseligkeit verkörperst, dann siehst du auch nur Glück und Freude im Außen. Und durchblickst eben diese Polarität. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, in Indien zu leben. Mich wird es auch noch einige Male immer wieder hinziehen. Wann das nächste Mal sein wird, weiß ich jetzt nicht. Aber mal schauen, was die Zukunft bringt. Keine Ahnung. Nächste Frage. Wie sah dort dein Tagesablauf aus? Oh, ist eine spannende Frage. Ich bin jeden Morgen 3 Wochen lang um 3.45 Uhr aufgestanden. Habe mich 15 Minuten lang frisch gemacht. Das bedeutet Zähne geputzt, gewisse Morgenroutinen, die man einfach hat. Und bin dann los, hatte so ein, in diesem Ashram selbst, was so ein kleines Dörfchen war, ungefähr einen 15-Minuten-Weg zu Fuß, also 1,5 Kilometer bis zur ersten Session, wo wir waren morgens. Dort bin ich dann um 4.10 Uhr, 4.15 Uhr spätestens angekommen. Dort gibst du mal dein Handy ab, an so einem Clock Room hieß das. Hast dich dann hingesetzt, in so einer Schlange angestellt. Dann ging es um 4.30 Uhr rein, wo man sich nochmal irgendwo hingesetzt hat und warten musste. Und in dieser Zeit konntest du dann immer einfach meditieren und warten, bis du wieder aufgerufen wirst. Und dann ging es um 4.45 Uhr in einen Tempel rein. Der heiligste Ort, würde ich sagen, in diesem Ashram. Wo du dann morgens zur Morgenmeditation nochmal drin sitzt. Das heißt, du hast schon durch das ganze Warten eigentlich schon 30 Stunden mindestens meditiert. Du sitzt dann da nochmal
Und nachdem es 21 Mal Ohm gab, das bedeutet im Kollektiv alle, die da waren, manchmal waren es 50 Leute, manchmal waren es Hunderte, haben wir dann 21 Mal Ohm miteinander wiederholt und eine Energie kreiert in diesem Raum. Und dann hast du 10 Minuten darauf meditiert, auf diese Energie, die du kreiert hast. Dann gab es einen Gesang von den Frauen, von 5 Frauen, in diesem abgedunkelten Tempel, wo du weiter meditieren konntest. Und dann ging es raus, 5.30 Uhr ungefähr, 5.40 Uhr. Und dann ging es dort nochmal weiter mit Hunderten von Menschen, die außerhalb des Ashrams oder auch in dem Ashram gelebt haben und dort versammelt worden sind, in Männer und Frauen immer getrennt. Männer und Frauen sind immer getrennt, getrennt essen, getrennt dort in diesem Tempel, getrennt in der Kulwand Hall, wo die Hauptsessions waren und auch eben getrennt mit dem Gesang. Das heißt, es gab zweimal mehrere hundert Menschen an Gruppen um 5.30 Uhr, 5.40 Uhr morgens. Und dann gab es eben dieses Gesang. Das heißt, einer singt immer vorne was und die anderen wiederholen das Ganze. Das nennt man Darshan. Und dann bist du einmal quasi in diesem Ashram einmal eine große Runde gegangen mit mehreren hundert Menschen. Bis 6.15 Uhr geht das Ganze. Das ist eine halbe Stunde, 45 Minuten, wird laut gesungen und musiziert und so wird der Tag gestartet. Und um 6.15 Uhr ging es dann direkt für mich zum Morgen-Yoga. Hatha-Yoga habe ich dort gelernt und hatte zwei Sessions am Tag, um 6.15 Uhr morgens und um 6.15 Uhr abends. Und bin dann zum Hatha-Yoga gegangen, was anderthalb, zwei Stunden ging. Dann ging es zum Frühstück, da gab es immer einen Ingwertee und einen Karottensaft. Und dann ging es direkt zum ersten Darshan. Und Darshan ist wieder Live-Musik. 5, 6, 7 Leute, die Live-Musik machen vorne in der Kulwand Hall an dem Tempel auch. Und da waren wieder mehrere hundert Menschen, manchmal über 1000, die dann da immer gesessen haben und wurde dann wieder eine halbe, dreiviertel Stunde gesungen. Danach gab es dann einen kurzen Break, konntest dich ein bisschen sortieren. Halbe Stunde, Stunde und dann gab es einen Satsang um 10.30 Uhr. Bis 11.30 Uhr und danach gab es dann um 12 Uhr Mittagessen und das war dann so die erste Break nach 8 Stunden. Also 8 Stunden warst du dann schon zugange mit Meditation, mit Singen, mit dem Verbinden der Energie und mit Innenkehr. Und dann hast du um 12 Uhr dein Mittagessen, dich Mittag gegessen und dann ging es zurück auf deinen Raum, wo du mit allen anderen geschlafen hast. Und dort hast du dich dann um Dinge gekümmert wie Wäsche waschen. Du hattest so also Plastikeimer und konntest dir Waschpulver kaufen, hast dann zwei Teelöffel Waschpulver reingetan, hast dann deine Klamotten gewaschen, hast die aufgehangen. Du konntest Besorgungen machen, wie so ein bisschen Obst kaufen oder Wasser auffüllen. Überall gibt es kostenlos Wasser. Essen für 15 Cent, schlafen für 50 Cent pro Nacht. Die Inder selbst schlafen für 10 Cent pro Nacht. Kostenloses Krankenhaus in der Nähe, einen Kilometer entfernt. Cyber bei der Guru alles verwirklicht hat. Kostenlose Education, Weiterbildung, Schule. Für Kids und für Erwachsene. Das gibt es dort alles, deswegen sind dort Menschen allerlei, die von außerhalb, von innerhalb kommen und einfach all diese Geschenke einfach auch wahrnehmen, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Denn du brauchst Wasser, du brauchst ein bisschen zu essen, du brauchst einen Ort zum Schlafen und die restliche Energie fokussiert sich nur noch auf die spirituelle Weiterentwicklung, ja, und auf das Zurückgeben. Was kann ich jetzt zurückgeben? Wie kann ich der Gesellschaft dienen? Und wenn du all das in diese eine Richtung lenkst und fokussierst und bündelst, dann kannst du dir natürlich ausmalen, was sich in sehr kurzer Zeit einfach tun kann. Und geschweige denn, was sich dann eben bei denen tut, die schon 30 Jahre lang so leben und so aufgewachsen sind. Dann gab es vielleicht auch mal Mittagsschlaf, denn die Nächte waren eben immer kurz. Und dann ging es weiter um 16.30 Uhr mit dem nächsten Darshan, wieder singen. Und durch Gesang und diese Energie und der Menschen, die ganze Zeit klatschen und singen und klatschen und singen, das Klatschen ist dafür da, um die Gedanken wegzuklatschen. Du kannst dir vorstellen, Gedanken sind wie Vögel, die auf einem Baum sitzen. Und wenn du anfängst zu klatschen, dann fliegen die weg. Und das Singen öffnet dein Herz. Und da hat Sai Baba eine Methode für sich entwickelt durch, das nennt man Bhajans, Singen, so heißen die Lieder. Um immer wieder, wie in einem Kirtan, den Namen Gottes auf verschiedenste Art und Weisen zu wiederholen. Wo es ja in Indien über 1000 Begriffe für gibt, von Mahadev bis Ram bis Gurudev und was auch immer, was du für dich nutzen kannst. Und all diese Wörter sind wundervoll. Die sagen, such dir einen aus, der mit deinem Herzen am meisten resoniert und gib dir einfach nur mindestens 10 Minuten am Tag, wo du all deinen Fokus nur auf dieses eine Wort legst und Gott wiederholst. Ob du Gott sagst, ob du Ram sagst, ob du Mahadev sagst, aber dass du einfach die ganze Zeit Bhagwan sagst, nur das eine Wort wiederholst und deinen Fokus nur 10 Minuten am Tag auf diese eine Energie legst und du wirst sehen, es tut sich schon was irgendwie in dir. Gleich um 21 Uhr haben wir auch die gemeinsame Weekly Mindfulness Meditation, die wir von Open Your Spirit nahezu wöchentlich anbieten, wo ihr auf unserem Telegram-Kanal auch eingeladen werdet und da werden wir auch diese meditative Energie mit einfließen lassen. Und ich hoffe, ich kann die bestmöglich heute auch transportieren, sodass wir gemeinsam eine schöne 30 Minuten Meditation erleben für alle, die noch nicht Bescheid wissen und gleich mit dabei sein wollen. Das bedeutet, den Link findest du in unserem Telegram-Kanal. Falls du das später siehst und zukünftig mal mit dabei sein solltest, sei einfach im Telegram-Kanal mit dabei und du verpasst es nicht mehr. Genau, und nachdem da schon war dann nochmal Yoga, wenn ich gehen wollte, 6.15 Uhr und dann Abendessen, Abendroutine und um 21.30 Uhr gehen die Lichter aus und alle schlafen und dann geht es um 3.45 Uhr morgens wieder los. Ja? Und wenn du mal nochmal freie Luft hattest zwischendurch, neben Erledigung machen und Wäsche waschen und so weiter, hast du meditiert und kontempliert, viel gejournalt, viel aufgeschrieben. Das heißt, das war so mein Tagesablauf dort. Nächste Frage. Was war das Mutigste, was du erlebt hast? Ja, die Frage kann ich schwer beantworten gerade. Weil ich das Ganze mittlerweile aus einer anderen Brille schaue. Aber wenn wir aus der Brille schauen wollen, dann ich würde die Frage umformulieren. Nicht, was war das Mutigste, was du erlebt hast, sondern das Mutigste, was du getan hast. Das bedeutet, wo vielleicht am meisten Widerstand einfach auch da war. Und ich glaube, das Mutigste, was ich da einfach getan habe, mit all meinen Konditionierungen und Widerständen, war dort nach den ersten 24 Stunden in diesem Gemeinschaftsraum weiter zu bleiben, der wirklich alles in mir getriggert hat, der Ekel kreiert hat, der keine Privatsphäre zugelassen hat, dich konfrontiert hat mit 80% Russen, die nach Indien kommen, um günstig zu leben und ab und zu mal am Strand zu sein, die nichts mit Spiritualität da zu tun haben. Und auch verwirrt waren, als ich dann da war, da kam auch so ein bisschen die Ausländerenergie, das, was du verkörperst, die iranische Nationalität, auch so ein bisschen mit hinein am Anfang. Aber es hat sich schnell gelöst. Aber da war halt viel, was in mir drin triggern wollte, mir vielleicht einen Einzelraum außerhalb des Ashrams zu holen und andere Escape-Fluchtlösungen zu finden, die ich dann aber dann doch nicht wahrgenommen habe. Und das war dann für mich das Mutigste, was ich da vielleicht, wenn ich aus der Person heraus spreche, getan habe. Um die Frage friedigend zu beantworten. Wie hat sich das Reisen alleine angefühlt? Für mich ist Flughafen und Fliegen immer so ein Raum, wo ich Raum und Zeit vergesse, wo ich sehr viel lese und viel für mich bin. Und wenn du dann natürlich jetzt keine Tochter mit dabei hast, die nicht so gerne fliegt und nicht so gerne unterwegs ist, dann kannst du einfach viel bei dir selbst sein. Von daher war es erholsam, würde ich sagen. Ja, erholsam, aber auch gleichzeitig gesehen sind wir hier und ich habe eben über die vier Grundsäulen von Ayurveda gesprochen und Dharma beinhaltet eben unsere Pflichten. Das heißt, wir haben gewisse Pflichten, die wir auch erfüllen dürfen. War ich auch absolut happy, nach den 3 Wochen wieder zurückzukommen und meinen Pflichten einfach gerecht zu werden. Als Vater, als Bruder, als Sohn, als Unternehmer, als Lehrer, als Schüler. So viele Rollen, die wir den ganzen Tag einnehmen in unserem Leben und für mich hat sich das sehr erholsam angefühlt. Es kam natürlich alles anders als erwartet und das war genau richtig so. Und ja, das ist das, was ich jetzt gerade dazu sagen kann. Danke für die Frage. Was hast du für Erkenntnisse und Erfahrungen aus Indien mitgenommen? Sehr viel, was jetzt hier alles sprengen würde. Was ich sehr schön finde, ist, es gab mal die Frage an Sai Baba, der gesagt hat, do you have one last message to share? Hast du eine letzte Nachricht zu teilen, die jetzt noch hier sein davon. Ich sage mal, life is my message. Bedeutet, all die Erkenntnisse und Erfahrungen, die ich für mich dann sammle, die integriere ich bestmöglich in mein Leben und dann ist mein Leben einfach die Nachricht, die Message. Aber was mir jetzt ad hoc einfach einfällt, wieder um die Frage befriedigend auch irgendwie zu beantworten, ist, mit wie wenig man auskommen kann und mit wie wenig man absolut erfüllt ist, und gerade weil man auch so wenig hat, das Tor zu dieser inneren Freiheit noch viel offener wird, wenn man keine Ablenkung hat. Und vielleicht das Zweite, diese Bhakti-Energie. Die Bhakti-Energie der Inder, diese Hingabe. Davon habe ich sehr, sehr viel mitgenommen und sehr viel gelernt. Denn wir haben über Jnana-Yoga, Karma-Yoga und Bhakti-Yoga gesprochen. Und die werden immer so getrennt voneinander gesehen. Aber jede Form von Yoga, sprich von einer Lebensart, die dich in Richtung Einheit führt, ist ein Rad eines Dreirads. Ja, und Jnana-Yoga führt automatisch zu Karma-Yoga und Karma-Yoga kann eben irgendwann auch automatisch zu Bhakti-Yoga führen. Und dass du dieses Konzept von Gott einfach für dich nutzt, um erstmal so ein bisschen phony-mäßig, geschauspielert, in diesen Dienst für dich reinfindest, bis du irgendwann das Ganze so tief in dir drin verspürst und merkst, was es mit dir macht, dass du gar nicht mehr anders kannst, als das in vollster Authentizität und Ehrlichkeit zu leben. Aber man muss erstmal so den ersten Schritt machen. Und ich habe sehr viel über Bhakti-Yoga da gelernt. Ja, viele Ebenen kennengelernt, die ich so einfach vorher noch nicht kannte. Absolut. Und wo ich mich sehr geehrt fühle, das einfach heute zu leben, zu verkörpern und zu teilen und weiterzutragen. Okay. Erfahrung mit Trifala-Wirkung. Weiß ich nicht, was das ist. Habe ich keine Wirkung, habe ich keine Erfahrung mit. Und indische Spezialitäten, die mich umgehauen haben, absolut. Und zwar Laddu. Laddu ist die Süßigkeit Ganeshas. Alle kennen vielleicht Ganesha, diesen Elefantengott. Ja? Mensch mit Elefantenkopf. Und Ganesha steht dafür da, um einfacher Widerstände durchbrechen zu können. Und sich nicht von den Obstacles im Leben, von den Hindernissen im Leben runterziehen zu lassen, einschränken zu lassen, sondern mutig zu sein und vertrauensvoll zu sein und diese für sich mit Leichtigkeit zu meistern. Deswegen hat Ganesha auch immer eine kleine Ratte mit dabei, auf die er reitet. Er ist so leicht, er verkörpert so sehr Leichtigkeit, dass er als Elefantenmensch sogar von einer Ratte transportiert werden kann und herumreisen kann. Und in einer Hand seiner vier Arme hat er eine Schüssel mit Laddu. Und Laddu ist seine Lieblingssüßigkeit, denn er liebt einfach Süßes. Und Laddu besteht aus Kichererbsenmehl, aus Vollrohrzucker, Jaggery, dort wird alles mit Jaggery, mit Vollrohrzucker gemacht, was sehr gesund ist. Ja, dieses weiße, raffinierte Ding, was wir überall haben, ist eben die missbrauchte Version davon. Und mit Sesam wird das gemacht und gewissen Gewürzen, wenn du zum Beispiel Kardamom reinmachen willst oder du kannst Safran reinmachen, du kannst Rosenwasser reinmachen. Und das ist eine indische Spezialität, die mein Ganesha in mir drin erweckt und super lecker schmeckt. Und ich habe auch direkt Laddu gemacht hier. Gestern habe ich Laddu gemacht und habe es das erste Mal nachgebacken und habe es dort sehr genossen, mal als Nachspeise, eine ayurvedische Nachspeise zu haben, die einfach statt Schokolade gegessen wird und gleichzeitig gesehen auch einen sehr guten Effekt auf dem Körper hat. Immer wieder gibt es da auch Prasad, wird das genannt. Das sind so Offerings, Opfergaben. Das bedeutet, wenn du bei den Darshans da sitzen über 1000 Menschen und dann kommen auf einmal 30 Jungs aus die Balvika-Studenten von Sai Baba, die dort einfach kostenlos lernen dürfen, wo die Eltern sacrificen und die Kinder opfern, schon mit 6, 7 Jahren, 10 Monate im Jahr einfach abgeben, sodass die der Welt dienen können und diese Weisheiten von Sai Baba lernen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Muss man vorstellen, wie weit du einfach als Mutter und als Vater sein musst, dass du dann bereit bist, dein 6-jähriges Kind abzugeben und in die höchste Lehrform, die es einfach dort gibt, in die höchste Schule in Indien, einfach schickst nach Puttaparthi, um ein Teil dieser Balvika-Bewegung zu sein und zweimal im Jahr siehst du sie. So eine krasse Opfergabe und das machen sie nicht, weil sie kein Geld haben, um sich ums Kind zu kümmern oder weil sie keine Lust drauf haben, sondern weil sie einfach wissen, das wird gerade gebraucht auf dieser Welt und es ist so, so groß. Und dann kommen die ganzen Kids raus und verteilen eben Laddu an über 1000 Menschen, fast jeden Tag. Da ist so viel, was kostenlos die ganze Zeit gegeben wird und gegeben wird und gegeben wird und jeder wartet nur darauf, dienen zu können und eine Frage gestellt zu werden und für dich da zu sein. Ich durfte so viel empfangen und so viel Bedingungslosigkeit und Selbstlosigkeit erkennen und empfangen, dass es natürlich auch viel in mir bewegt hat und mich ein Stückchen weitergebracht hat, noch selbstloser und bedingungsloser zu leben. Das ist auch die Energie, die diese Räume hier nährt. Ob ich eine kostenlose Meditation mit euch mache oder Podcasts hochlade oder Insta-Lives mache. Natürlich ist Open Your Spirit auch ein Unternehmen, ist eine Lebensphilosophie und wir freuen uns auch, wenn Menschen zu uns kommen und wir haben auch ein 10-köpfiges Team und jeder muss sein Brot auf den Teller kriegen und jeder freut sich natürlich auch, gutes, ehrliches Geld zu verdienen. Aber das Ganze entsteht einfach aus Fülle heraus, ne? Aus Liebe zum Leben, aus Liebe zur Menschheit, aus absoluter Angebundenheit und Klarheit in dem, wo es lang gehen darf. Und dementsprechend sind diese Räume hier dafür da. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr mit da seid und diesen Raum jetzt zu dem gemacht habt, was er ist. Denn ihr habt eure Fragen hier mit reingebracht und ich durfte die beantworten und darauf eingehen. Nochmal, wo und wann ist die kostenlose Meditation? Jetzt gleich um 21 Uhr über Zoom. Alle Infos findest du immer über unseren Telegram-Kanal. Wenn du jetzt gleich mit dabei sein möchtest oder auch zukünftig mit dabei sein möchtest, geht 30 Minuten. Dort wird nichts verkauft, dort wird nichts gepitcht oder angedreht. Wir meditieren einfach nur. Du lässt dich einfach nur führen und leiten. In diesem Falle heute von mir. Und manchmal sind andere Leute aus dem Team auch mit dabei, die Räume halten. Und manchmal bin ich, wie gesagt, mit dabei. Viel geteilt heute. Nochmal Dankeschön für eure Fragen. Zwei Dinge, die ich jetzt zum Abschluss nochmal gerne mit dir teilen möchte. Deswegen schenk mir bitte nochmal kurz 2 Minuten deine Aufmerksamkeit, wenn du gerade noch hier bist. Und zwar gibt es 2 Herzensprojekte, die gerade bei Open Your Spirit parallel laufen, wo ich mich sehr freue, mit euch in Verbindung zu kommen. Und zwar einmal unsere Retreats, auf die wir uns jetzt das nächste Mal nochmal committed haben und gesagt haben, hey, unser Dezember-Retreat war so erfolgreich und es war so schön, es war so einheitbringend, so bewegend, dass wir gerne das Ganze wiederholen wollen. Und zwar im April, vom 1. bis zum 4. April, gibt es das Temple of the Divine, was nur für Frauen ist. Und einmal vom 4. bis zum 7. April in derselben Location, im Seminarhaus Sampurna in der Nähe von Frankfurt oder in Frankfurt, ich bin mir gerade nicht sicher, gibt es das Temple of Unity. Und falls du für dich spürst, mit uns hier zusammenzukommen, wir sind jetzt in der letzten Early-Bird-Ticket-Phase, und du auch noch von dem starken, starken Rabatt über mehrere hundert Euro profitieren möchtest und auch gerade fühlst, mit dabei zu sein. Ich lese gerade in den Kommentaren, da ist schon jemand mit dabei. Und du Lust hast, mit uns da gemeinsam einen Vortex zu öffnen und zu wirken und dass du für dich was mitnehmen kannst und damit noch stärker rausgehen kannst und gleichzeitig gesehen auch eine Verbindung zu Menschen aufbaust, die denselben Weg gehen, Gleichgesinnte, mit denen du dieses Netz der Sehnsucht nach Einheit und nach inneren Frieden einfach über Deutschland spannen kannst und ausdehnen kannst. Noch jemand, der dabei ist, dann bist du herzlich eingeladen, auf unsere Internetseite zu gehen, openyourspirit.de, unter Retreats siehst du das Temple of the Divine und das Temple of Unity und du bist herzlich, herzlich, herzlich eingeladen, aus tiefstem Herzen mit dabei zu sein. Ich glaube, da gibt es sogar noch einen Rabattcode, der nochmal 10% extra Rabatt gibt, was ich mal in der Podcast-Folge geteilt habe. Tempel 10 heißt das Ganze. Tempel englisch geschrieben mit großem T, P-L-E am Ende und dann 10. Schau mal, ob der noch gültig ist und funktioniert. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Wenn doch, dann herzlichen Glückwunsch. Dann kannst du nochmal 10% sparen. Und dann gibt es noch ein weiteres Projekt, was gerade parallel läuft, was ich gerne zum Abschluss des Insta-Lives nochmal teilen möchte. Und zwar Lisas Spaceholder-Ausbildung. Und zwar sehen wir die Wichtigkeit, dass wir immer mehr Menschen hier auf dieser Welt haben, die ihren inneren Leader wieder erwecken oder ihre inneren Leaderin. Und das Ganze beginnt ab dem 6.3. Und 10 Menschen sind herzlich dazu eingeladen, da mit Lisa gemeinsam zu arbeiten und in die Kunst des Raumhaltens eingeführt zu werden. Das ist für Anfänger, aber auch für Leute, die schon was tiefer sind im Raumhalten. Und es geht nicht jetzt konkret darum, dass du selber jetzt direkt Retreats machen musst oder ein Unternehmen gründen musst, was auf Spiritualität und so weiter ausgelegt ist, sondern erstmal Raumhalten auch für dich selbst, dich mit Ritualen zu verbinden und auch gewisse Regeln und universelle Gesetze in einem Raum, die ungeschrieben sind und feinstofflich sind, erstmal zu verstehen und zu verkörpern, um dann nach und nach mit dem rauszugehen, was sich einfach ganz natürlich für dich anfühlt. Da kannst du auch auf unsere Internetseite gehen, openyourspirit.de. Dort findest du auch alle Infos. Oder noch einfacher, du schreibst einfach Lisa über Instagram hier. Lisa Weichenthal ist ihr Account. Eine kurze Nachricht. Sagst, du möchtest gerne mehr Informationen haben und gegebenenfalls könnt ihr auch einfach mal privat miteinander sprechen. Ich halte das für eine Ausbildung, die gerade gebraucht wird. Und wir haben viele Menschen hier in unserer Open Your Spirit Community, die schon so viel wissen und auch schon so viel Tolles verkörpern und jetzt einfach nur die richtigen Dinge mitgegeben bekommen brauchen, um damit rausgehen zu können, um sich selbst noch mehr damit zu unterstützen, aber eben auch andere Menschen. Ja, also falls du auch hier nochmal Resonanz verspürst, auf Lisa zuzugehen, hinterlasse eine Nachricht, ihr könnt miteinander sprechen, du kannst hier in die Energie einklinken und da kannst du für dich entscheiden, ob du dir vielleicht jetzt noch einen der 10 Plätze reservieren möchtest. Ja, das nochmal dazu. Ich möchte mich aus tiefstem Herzen bedanken, dass ihr heute hier mit dabei wart, dass ihr so tolle Fragen geteilt habt, dass wir gemeinsam diesen Raum hier kreieren und füllen konnten. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder auch einen schönen Tag, wenn du diese Insta-Live, dieses Video, diese Tonspur auch später für dich einfach nochmal gehört hast. Es war mir eine Ehre, nach 4 Wochen Abstinenz auf diese Art und Weise mal mit euch zusammenzukommen und freue mich auf alles, was das Jahr 2024 noch bringt. Und wenn du was brauchst, weißt du, wie du uns erreichst. Vielen Dank, dass es dich gibt. Alles, alles Liebe. Ciao.